Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hi.
Moin Sascha, wir sitzen hier gerade so schön entspannt und trinken den letzten Schluck vom Wein, der für viele jetzt schon 14 Tage her ist.
Das stimmt.
Frohes neues Jahr, liebe Hörer.
Ja, frohes neues.
Wir haben natürlich logischerweise beschlossen, zwei Folgen zu produzieren, damit wir im Januar was zu senden haben, wenn ich keinen Alkohol trinke. Deswegen würde ich sagen, wir würfeln direkt los.
Ich würfel jetzt einmal los. Dann. Ha? Vier?
Ja, damit hast du eben noch gewonnen vor einer Stunde.
Ja, genau.
Für die anderen vor zwei Wochen.
Fünf, jetzt hier. Sauberer Wechsel. Dein Jahr fängt gut an.
Jawohl. Ich starte auf der Siegerstraße. Wir trinken Herdad de Peñalosa Crianza aus dem Ribera del Duero vom Weingut Pascual.
Cheers. Cheers. Rotwein.
Mhm. Den wir das letzte Mal so schwer gemacht haben, jetzt ganz einfach.
Riecht nach Rotwein.
Also eine klein bisschen improvisierte Folge, weil Saschas Flaschenparade erst beim nächsten Mal kommt.
Habe ich nämlich verpeilt, das stimmt, genau.
Sonst hätte ich nämlich passend dazu meine Top-Weinerlebnisse des letzten Jahres, die mache ich aber trotzdem. Dann machen wir das einfach so.
Das ist klar.
Einfach. Ja. Aber vorher beantworte ich noch eine Hörerfrage. Problem ist, ich weiß nicht mehr, wie der Hörer heißt und ich weiß nicht mehr, wie die Frage genau war. Ich weiß, das klingt jetzt trunken, das ist es aber gar nicht. Es gibt dafür eine ganz wunderbare Erklärung.
Ich bin gleich vorbei, war das ist gleich weg.
Die einzig akzeptable Erklärung sozusagen. Die Erklärung ist ganz einfach. Diese Frage hat der Hörer gestellt in einer E-Mail, in der er auch das Weinpaket bestellt hat, das wir letztes Jahr gemacht haben. Und diese E-Mail ging ja an die E-Mail-Adresse blindflug@schnurrentunker.de und das ist ein geteilter Account, den sowohl Sascha als auch ich sehen.
Ja.
Und wir hatten damals, weil das ja 170 E-Mails waren, abgemacht, dass Sascha alle lokal bei sich speichern, sodass sie aus meinem Account rausfliegen, damit ich nicht immer diese 170 E-Mails da rumfliegen habe und er sie dann mit irgendwelchen Flags bearbeiten kann, um seinen Workflow zu machen. Und deswegen habe ich sie zwar alle gelesen, liebe Leute, ich habe sie alle gelesen, aber
sie verschwand dann.
Sie verschwand dann relativ schnell. Ja. Deswegen weiß ich nicht mehr, wie das war. Es ging aber um Folgendes, es ging um die Behandlung von alten Rotweinen.
Ja.
Im Podcast, privat und so weiter. Und vor allem eben die Frage, ob wir die jetzt ja eigentlich dekantieren, so mit Kerze dann und so weiter. Und das tun wir nicht.
Nee. Gerade überlegt.
Kann ich schon mal so, dass es die kurze Antwort ist, nein.
Also doch, Felix, eigentlich schon. Felix zieht dann immer quasi nur ein Schlüppi an, fragt drüber und dann steht er in der Küche mit der Kerze und nur für alle, die mal ein Bild wollen. Nein.
Ich habe das, als ich meine ersten alten Weine, die habe ich damals irgendwie so ersteigert, in gemischten Lots, das sind dann manchmal auch sehr alte Weine dabei, so Tode Brunellos und so aus den 70ern. Da habe ich das tatsächlich ein, zwei Mal so geübt in der Küche, weil ich dachte, dann kann ich das ja mal so machen, wenn Gäste da sind. Und irgendwann ist mir so die Idee gekommen, ich glaube, meine Gäste finden das ein bisschen überzogen und alt. Deswegen habe ich es nie vor Publikum gemacht. Außerdem habe ich festgestellt, das ist ganz schön schwer. Also es gibt einen Grund, warum Sommeliers das auch mal üben für die Prüfung. Ja. Warum das Teil der des Wettbewerbs ist, wenn es so Sommelier-Wettbewerbe gibt. Da kann schon schnell mal ein bisschen Depot mit durchrutschen. Der Hauptgrund ist aber ein anderer. Ich halte das für Verschwendung.
Ja.
Wenn ich in ein Restaurant gehe und ich bestelle einen alten Wein und ich habe einen Sommelier vor Ort und der Sommelier führt also dieses lustige Kerzenballett auf, dann ist das in Ordnung. Mhm. Und dann achte ich auch darauf, dass ich mir das ein bisschen angucke. Es gibt Restaurants, da machen sie es am Tisch. Das ist dann aber falsch verstanden. Das gehört sich gefälligst am Arbeitstisch, am Guéridon gemacht. Es gibt Restaurants, da stehen die Gerichte so ungünstig, dass du den Leuten immer nur auf dem Rücken starren kannst. Dann macht das halt für sich, da kann ich ja nichts für. Aber wenn ich den Eindruck habe, er kriegt mit, dass ich ihm zugucke, dann gucke ich ihm zu. Das ist meine Respektsbekundung vor dem Handwerk des Sommeliers. Ich finde das ein toller Beruf. Ich möchte ihn nicht machen, aber ich finde das ein toller Beruf. Ja, das sind tolle Menschen. Ich kenne ganz viele wahnsinnig nette.
Ja.
Ich weiß auch, dass die meisten Sommeliers sich freuen, wenn der Gast guckt, das mitkriegen und sich noch mehr freuen, wenn der Gast sagt, ach, gehen Sie doch mal, vielleicht können Sie das so machen, dass wir das auch sehen können. Super. Aber es gibt ein grundsätzliches Problem dabei, also unser menschliches Hirn sozusagen, wir denken, dass da was ist, was da nicht ist. Und das hat, glaube ich, so mit Kindheits- und ähnlichen Erlebnissen zu tun. Wenn ich eine Flasche Apfelsaft nehme und die ist meinetwegen jetzt in Natur drüber und die ist nicht ordentlich geschüttelt und ich nehme diesen Bodensatz und ich trinke den, dann schmeckt der ziemlich merkwürdig. Der schmeckt anders als der Saft.
Ja.
Wenn ich diesen Bodensatz durch ein Teesieb gieße, dann wird er zwar ein bisschen klarer, er schmeckt aber immer noch anders als der Saft. Beim Rotwein ist es so, du kannst da einen Stab reinhalten und kannst diesen Schmodder aufrühren, solange du willst. Das löst sich nicht, was da drin ist. Denn das, was da unten drin ist an Feststoffen, das war mal im Wein gelöst. Und irgendwelche chemischen Prozesse, wir halten hier keine Vorlesung, haben dafür gesorgt, dass das rausfällt. Und mit ein bisschen Rühren kriegst du es nicht wieder rein. Das heißt, wenn du das durch ein Sieb gießt, landet in deinem Glas exakt der gleiche Wein, der auch in der Karaffe ist.
Ja.
Es ist also einfach nur Verschwendung. Du könntest es auch in Ausguss gießen. Du könntest auch dein Glas in Ausguss leeren und sagen, oh, diesen Schluck trinke ich nicht, den schicke ich weg. Ja. Im Restaurant alles kein Thema. Das ist Teil des Handwerks, alles gut. Da gibt es ja auch einen Probeschluck für den Somm. Da sage ich, jede Flasche 5 cl gehen ab für den Weinservice. Wenn die Pulle 150 kostet, sind das eben leider entsprechend 10 Euro.
Das stimmt.
Ist halt so. Gehört sich so. Und ist auch eine Respektsbekundung. Ich würde nie sagen, nehmen Sie mal einen Trichter und ein Sieb hier. Aber zu Hause nehme ich genau das.
Gibt ja Trichter schön. Genau.
Und ein Sieb. Ein Dekantiertrichter mit einem Dekantiersieb. Die sind super fein gewoben, sind aus Metall.
Ja.
Sind erheblich engmaschiger als Teesiebe. Wenn ich das nämlich durch ein Teesieb gießen würde, hätte ich eine ganze Menge Körnerzeug im Glas. Aber die sind so eng, da geht nichts durch. Der zweite Vorteil ist, die meisten alten Weine, die ich trinke, wenn es nicht gerade 47er Dom Perignon ist, sind so alt, dass sie eigentlich eine kleine Sturzbehandlung vor dem Trinken ganz gut. Also sie sind genau so alt, dass ich sage, nicht lange belüften, sondern kurz belüften, reintragen,
trinken.
In die Runde trinken. 5 bis 10 Minuten oder eben alternativ Sturz. Und wir haben in Folge 83 Riesling dekantieren die Kamera angemacht und das mal vorgeführt. Und wenn ihr das jetzt nochmal sehen wollt, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, ab Minute 30, da geht ihr auf YouTube, Blindflug-Channel, Folge 83, dann scrollt ihr vor, schiebt ihr vor auf Minute 30, dann kommt mein und Saschas Dekantiertrichter zum Einsatz. Der Vorteil ist, du kannst es oben langsam reingießen, aber durch die seitlichen Öffnungen wird
dann immer ordentlich Luft.
Das richtig gedrückt an die Innenwände der Karaffe, läuft dann darunter und hat die Sturzdekantierung. Sturzdekanter, was auch immer.
Genau.
Und im Sieb findet sich der ganze Schmodder wieder. Nichts davon geht ins Glas. Deswegen benutze ich nur das. Und gerade wenn du, was wir ja auch immer so sagen, wie zum Beispiel bei dem Léoville Poiferé, den wir hier hatten für 180, wo wir sagen, das ist total klasse, kauf den zu viert. Jeder ein bisschen weniger als 50 Euro und top. Und du hast einen 96er Bordeaux. Ja, nee. Da will ich doch nicht 4 cl unten in der Flasche lassen, nur damit es ästhetisch aussieht.
Nee.
Was soll's? Ist ja auch um den Zehner. Das ist der erste Teil. Zweiter Teil, meine Weinerlebnisse des Jahres. Wir haben in der letzten Folge über diesen wahnsinnig schönen, netten Weinabend gesprochen. Das war eines meiner Weinerlebnisse des Abends. Und neben diesem Weinerlebnis des Abends habe ich 3 Weinerlebnisse des Abends noch, die ich gar nicht unbedingt in Reihenfolge bringen würde. Haben wir schon mal gesagt, vergleichen ist immer blöd. Außer eines. Eines ist das Weinerlebnis des Jahres. Wird jeder hinterher verstehen. Das erzähle ich jetzt, wenn ich das erzähle, wenn wir den Wein aufdecken. Der hat damit nämlich zu tun. Ich bin also nicht ganz unparteiisch. Was
der Ach Mann, Gott, ehrlich. Aber ich finde ihn ziemlich gut. Das ist schon mal vorneweg. Also um auch sozusagen deine Unparteiischkeit zu unterstützen.
Also ohne Wertung. Eher dann in zeitlicher Reihenfolge. Ein Weinhighlight meines Weinjahres war die 20-jährige G-Feier des VDP.
20 Jahre. Okay, das glaube ich gerne.
Jubiläum, und zwar aus verschiedenen Gründen. Es war ja gleichzeitig die Verleihung dieser goldenen VDP-Ehrennadel an Bernhard Breuer posthum. Mhm. Passt zur letzten Folge, wo wir Breuer getrunken haben.
Stimmt.
Und wenn man da war, hatte man so den Eindruck, dass gerade bei den älteren Winzern ein sehr tiefes Bedürfnis war, da ist jemand an Altglascontainer aus. Mhm. Ich liebe den Sound von Altglascontainer.
Ja.
Ein
tiefes Haus trinken sie gut.
Ja, ein tiefes Bedürfnis, diesen Geburtsfehler zu beheben. Mhm. Denn das ist ein Geburtsfehler des GG, dass eigentlich der Vater des GG im Streit ausgeschieden ist und dann nachher nie ein GG gemacht hat und dann auch noch zu früh gestorben ist. Blöde Geschichte. Und das war sehr stilvoll behoben, inklusive so eine Art Entschuldigung und so weiter. Das war schon gut gemacht, das hat allen gut gefallen.
Ja, das glaube ich gern.
Der Frau Breuer hat das auch sehr gut gefallen und es ebnet ihr den Weg in den VDP. Also die gehört da rein.
Und das unbedingt, ebnet ihr den Weg. Glaube ich, ja.
Sie hätte da nie eintreten können, nachdem was passiert ist. Das ist, glaube ich, der Weg. Ich glaube, wir werden sie 2023 als neues VDP-Mitglied erleben. Können wir das schon vorstellen.
Das wäre geil. Also, aber ja, stimmt.
Also das war das eine. Das andere war aber, dass es danach so ein bisschen was von Abiball hatte. Ja, also so stolze Eltern. Viele ältere Winzer und jüngere Winzer gemeinsam. Häufig ist es so, dass bei diesen repräsentativen Aufgaben die Jungen keinen Bock haben und dann schicken sie halt den Senior nochmal. Aber hier war es eben oft so, dass die Jungen an den Flaschen standen und die Älteren sich die von betrunken haben. Hatte ich ja schon mal angedeutet. Es war sehr nett. Es war eine sehr ausgelassene, gelöste Stimmung. Die waren sehr stolz auf ihr Baby und das waren sie irgendwie zurecht. Und wir Journalisten, die dabei waren oder Kritiker und auch einige Händler, waren nur so ein bisschen, wir haben nicht weiter gestört. Durfte
dabei sein, ja.
Genau, das war sehr fröhlich. Die zweite Geschichte war die Probe, die wir Mitte Dezember, eigentlich fast schon Ende Dezember, am letzten Wochenende vor Weihnachten bei mir gemacht haben. Eine, wie ich fand, außergewöhnliche Probe. Über die Champagnerprobe an sich gibt es einen Blogartikel, da müssen wir gar nicht lang drüber reden. Da gibt es einfach eine Situation, dass ich habe wahnsinniges Glück gehabt in der Dramaturgie. Ich hatte natürlich schon von gut bis besser sortiert. Das fing direkt mal an mit so einem 86-Punkte-Wein, den keiner nachkaufen würde. Was völlig in Ordnung ist, wenn man da so mit anfängt. Und endete aber mit so einem Wein, der eben dann auch 9-0 gewonnen hat, was man auch selten in der Probe hat. Und dieser Verkostungsteil war schön. Das habe ich mir ein bisschen was gedacht, dass es gut aufgegangen ist. War sehr schön. Ab dem zweiten Flight wurde gestritten, inhaltlich, weil das war ein Rosé-Champagner mit Rotweinfärbung. Und da fanden die einen den einen sehr rotweinig und die anderen den anderen. Das war ja schon mal ganz gut. Der dritte Flight waren die Nonkonformisten, inklusive hier Charles Dufour, der so ein bisschen da gerade der Halbkönig ist. Das hat die Leute sehr gefordert, aber war gut.
Ja.
Und beim vierten haben wir dann alle was gelernt, weil es war ein Brüt und ein Extrabrüt. Und ich hatte den Extrabrüt gekauft, weil ich wusste, dass der Brüt, oder gelesen hatte, dass der Brüt sehr auf der Säure spielte. Mhm. Der Extrabrüt hatte einen biologischen Säureabbau gemacht, der andere nicht. Das dachte ich, passt so ganz gut. Und ich wusste es, deswegen muss ich mich rausnehmen. Alle haben den Extrabrüt für den Brüt gehalten und gesagt, nee, war keine so gute Idee. Hättest du doch zwei Extrabrüt nehmen sollen, dann der Brüt ist ja schon ein bisschen süß. Das ist der Extrabrüt, Leute. Da waren sie alle wieder wach.
Ja, stimmt. Das haben wir sehr gefeiert, ja.
Das Zweite, was an so einer Champagnerprobe, das habe ich auch gelernt, sehr gut ist, ist, wenn ich eine Rieslingprobe habe, dann gibt es schon so ein gewisses Sportverkosten. Ich habe so ein paar Kandidaten, einer sitzt mir gegenüber, also Sascha und Anja und Paul sind dann schon so Leute, je nachdem, was für Weine auf dem Tisch stehen, die dann auch schon mal so ein bisschen in so einen Wettkampfmodus kommen. Das ist bei Champagner ausgeschlossen. Das versteht sowieso keiner, was da gerade im Glas ist.
Das stimmt.
Das war sehr angenehm. Und das Zweite, was ich gemacht habe, oder anders, es waren so viele besondere Sachen an dem Abend. Erstens, unser Begrüßungswein war kein Schaumwein, weil wir ja Schaumwein verkostet haben, sondern ich hatte zwei Magnums aufgemacht. Eine Feinherbe Magnum Alte Reben 2007 von Jörg Tarnisch und eine Halenberg GG 2007 von
Sehr Ernst schön, Schönleber. Grüße, beide,
sehr,
ja.
Sehr schön.
Ja, unglaublich.
An jedem anderen Abend wäre mindestens vom Tarnisch was übrig geblieben. Sie sind beide ausgetrunken worden, weil wir hatten auch zwei Damen, die nicht mitverkostet haben. Die haben sich dann mit dem vergnügt. Aber insgesamt war
zu
das...
Zu Recht.
Ich muss dir vorstellen, das war insgesamt die erste Weinprobe, die ich veranstaltet habe. Ich habe viele Weinprobe, bei der alle Weine ausgetrunken wurden.
Echt? Weil alle?
Ja. Jeder, der Weinproben veranstaltet, weiß, am nächsten Tag, wenn du aufräumst,
echt noch meistens
ist am Abend nicht mehr so ganz fit aufzuräumen, findest du immer, ach, hier ist ja noch so viel drin und da ist noch... Alles. Und zwar auch deswegen, weil an einer Stelle, ich glaube, es war Paul, sagte, wir brauchen eigentlich nichts Neues aufzumachen. Wir haben so viele schöne Weinchen, lass uns die doch erstmal austrinken. Und alle waren einverstanden. Die Champagnerprobe haben wir dann nach der Vorspeise gemacht. Ja. Witzigerweise, ich hatte neulich eine Folge gemacht darüber, wie man Proben organisiert. Ja. Und der Kollege, der diese Frage gestellt hat, hat mir dann Rückmeldung gegeben und gesagt, ich habe aber eines gelernt, man muss so früh wie möglich essen. Die waren relativ schnell voll. Habe ich gedacht, ja, bei mir sind sie zwar ein bisschen disziplinierter, aber bei Champagner bestimmt. Außerdem hatten wir ja zwei Händler mit an Bord, die erst nochmal irgendwie in den Laden, da war nicht klar, ob die es rechtzeitig schaffen würden. Deswegen hatte ich die Vorspeise, und das war Lachs, der hatte viel Fett, das hat den Magen ausgekleidet.
Das war super, ja.
Vorgezogen mit den beiden Magnums, war alles gut. Alle waren noch auch so im Defensivmodus, was das Trinken angeht. Und dann haben wir erst die Champagnerprobe gemacht. Und dann habe ich mir einen Kindheitstraum erfüllt. Ich habe dann nämlich 5 Rotweine auf den Tisch gestellt, die unterschiedlicher kaum sein könnten, sodass relativ schnell klar war, die haben nicht viel gemeinsam. Und habe gesagt, hier, ich erwarte jetzt von euch in einer halben Stunde einen Vortrag,
was das ist. Wir dachten, er verarscht uns, hat er aber nicht. Er hat das nicht verarscht, er wollte wirklich wissen, was das ist.
Von mir aus sind wir in der Waldorfschule, ihr könnt zusammenarbeiten, von mir aus können wir den Vortrag sogar tanzen, aber ich will wissen, und ich will das einstimmig wissen. Und wenn jemand eine abweichende Meinung hat, muss er aufstehen und sagen, ich bin abweichender Meinung, und muss die dann auch benennen. Und dann habe ich mich verzogen und habe das Fleisch bereit, sozusagen. Habe zum Essen, aber da war der sehr nett. Ich hatte auch, da muss ich sagen, war ich wieder Zuchtmeister. Ich hatte allen gesagt, schenkt euch kleine Schlucke ein, damit wir mit diesen 5 Flaschen dann auch locker übers Essen kommen. War sehr perfekt. Wir haben die 5 dann alle aufgerissen und spektakulär. Also sie haben alle zusammengearbeitet.
Stimmt, Hammer.
Sie waren am Anfang sehr nah dran. Der einzige Wein, der wieder sofort von allen komplett korrekt verortet und auch kein einziges Mal in Frage gestellt wurde, war der deutsche Spätburgunder.
Das stimmt.
Weil die lange Goldkasse
von Stunden aus 15. Da waren sich alle einig.
Also okay, deutscher Pinot, zack, Haken dran, A1 haben wir schon. Bei dem ersten, im Chianti Classico Reserva von Riecine, der hier schon oft aufgetaucht ist,
weil er so gut Flo ist. Waren Flo und ich in Italien und haben uns dann wegquatschen lassen.
Ja, aber ich glaube, es waren noch mehr vor dem Essen und zum Essen in Italien, dann habe ich abgeräumt. Und wenn ich abgeräumt habe, haben die Leute sich nach Spanien gequatscht.
Ja, Milan.
Keine Ahnung.
Ja.
Der dritte Wein, die totale Enttäuschung. Am Anfang noch ganz gut, aber ich hatte den schon belüftet. Das war 2012 Stags Leap Vineyards SLV, Cabernet Sauvignon aus Kalifornien.
Das war wirklich schade. Das war wirklich
schade. Der wurde immer diffuser, obwohl er die ersten 4 Stunden an Luft echt noch zugelegt hat. Kann passieren, so ein Wein muss es auch jeden Abend geben. Der 5. Bourgogne heißen die? Oder
Bourgogne.
Bourgogne, Chateau Neuf du Pape 2010. Der war sehr, sehr klassisch. Der wurde, glaube ich, auch, habt ihr nur ins Languedoc gepackt oder sowas?
Ja.
Habt ihr nicht so weit weggepackt, das war okay. Der war auch sehr, sehr schön. Und der 5. Wein im Flight war dann ein eigentlich relativ einfacher Massolino Barolo.
Ja.
Der klassische Sierra Lunga da Alba Barolo, also keine Lage. 14. Das fand ich auch sehr, sehr akzeptabel, den ins Burgund zu packen.
Stimmt.
Also Barolo ins Burgund zu packen, ist nicht schlimm. Und
das stimmt. Das aber war da waren einfach, wir tatsächlich alle.
Hat viel Spaß gemacht. Ja. Alle hatten immer Lust, nach dem Öffnen nachzuprobieren. Es war ein wahnsinnig geselliger Abend. Wir haben dann, das haben wir im letzten schon mal angedeutet, habe ich dann noch 4 Süßweine als Dessert. Ich hatte keine Lust, Dessert zu kochen. Da gab es dann, ich glaube, Auslese-Versteigerung Goldkapsel von Schäfer-Fröhlich.
Ja.
Das war ein schwieriger Wein, weil der hat gestunken.
Oh, ich fand es trotzdem gut. Aber
Dann Eiswein von der Hahnmühle. Alles 2018. Und dann eine Bärenauslese und Trockenbärenauslese von Jakob Schneider.
Mhm.
Da war, wie gesagt, die Bärenauslese.
Bombig, so
bombig.
Ich hoffe, stimmt.
So, das war das Zweitschönste. Jetzt erzähl doch mal was über den Wein.
Also, Rotwein, wunderbare Bärennase, ja? Ein schönes Holz, ein ganz sauberes Holz, ganz fein, aber nicht wenig,
ja.
Aber nicht störend. Also eine ganz muss ein ganz schönes Holz sein, ganz feines Tannin. Hinten raus, aber schön zupacken, bleibt ewig lange, finde ich, hinten im Hinter, also hier so in der Kehle hast du so ein ganz langes, so ein ganz langes Tanningerüst drin, was da so hängt. Ganz toll, schöne Säure, ich würde sagen ein bisschen älter, also schon gereift, nicht jung auf jeden Fall, also so jetzt 15.
Nee, ist ein bisschen jünger, ist glaube ich 19. Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder nicht geguckt, ich glaube ich 19.
Ah, oh, toll.
Ist 19, aber ein Ausbau, der die Luft nicht scheut.
Okay.
Kleine Fässer und auch in der Weinbereitung jetzt nicht so mit Schutzgas oder so, sondern schon so ein etwas oxidativerer Weinbereitung. Ich ergänze mal, ich finde ihn auch ein bisschen rustikal auf eine unglaublich angenehme Art und Weise. Ja. Der hat nämlich satte Frucht noch dazu, die das alles noch so ein bisschen auskleidet. Und das ist schon Schmackofatz.
Ja, ist es. Definitiv.
Und das Holz ist tatsächlich ziemlich gut, ja. Das Holz boxt fast eine Gewichtsklasse über dem Rest des Weines.
Trinkt es gern, wird dazu aber gern was essen.
Ja.
So. Oder Käse. Bist du so Käse, so ein Käsesalami-Plättchen, sowas. Ja?
So ganz wahnsinnig leicht ist er nicht, das stimmt. Ja, finde ich auch.
Und ich würde ihn jetzt 19 hast du gesagt. Also jetzt nicht, also
19.
Im ersten Augenblick war ich ein bisschen in Spanien. So. gefühlt.
Ja, das ist ja wie mit dem Rädchen. Ne? Ich habe den Leuten nachher auch wieder gesagt, die ersten Eindrücke sind ja meistens die korrekten. Es ist ja immer dieses, wenn man sich dann davon wegbewegt. Ja. Also außer man hält einen Pichler für einen Rotwein, das ist dann kein guter erster Eindruck. Da hätte man sich dann noch ein
bisschen... Da kann man sagen, ja, gut.
Nein, aber das ist richtig, das ist Spanien, ja.
Ja, das ist gut. Das ist wirklich.
Das ist Ribera del Duero.
Ribera del Duero.
Ja, und die Begegnung dazu, die Geschichte dazu, ist mein schönster Weinmoment im Jahr 2022 war natürlich meine erste Weinreise mit meiner Tochter.
Ja, gut.
Ins Ribera del Duero. Sie hat die Drohne geflogen, sie ist die Drohne geflogen und hat Luftbilder gemacht, sie hat die Kamera bedient. Und wir haben zwei Weingüter besichtigt und den ersten hatten wir schon. Das war Finca Rottmar, hatten wir hier im Podcast und jetzt habe ich gedacht, machen wir doch nochmal. Es ist also wieder ein Wein aus meiner Kollektion bei Vipino, man kann den kaufen, das ist aber nicht der werbliche Anlass, der mich hier dazu, sondern die Geschichte ist folgende. Ich erzähle nicht die ganze Geschichte, denn wenn das hier live ist, wird es hoffentlich auch schon einen Blogbeitrag geben zum Rest
Luft.
Der Geschichte. Ich habe ein bisschen Luft dafür. Ja. Wir sind da hingefahren und dieses Weingut ist ein Familienweingut und ich wusste, dass der Senior oder dass der Chef auch Präsident des Konsortiums Ribera del Duero ist.
Ach.
Und ich kannte die Weine, ich kannte sie von der Pro-Wein, ich hatte sie probiert, ich wollte sie für die Vipino-Kollektion haben und die Rosa, die uns da betreut, die Exportmanagerin, sagte, ja, wenn ihr da vorbeikommt, super, ich komme rein. Ich habe eigentlich Urlaub, aber ich komme rein. Da habe ich gesagt, das ist ja schon sehr nett.
Total nicht, ja,
und dann habe ich mich mit ihr so ein bisschen unterhalten, der Chef war noch nicht da, sie hat uns so ein bisschen rumgeführt und dann habe ich gesagt, der ist ja Präsident, oder? Und sagte, ja, ist er. Es ist so ein richtig bäuerliches Familienweingut, ja. Und Ribera del Duero, das Konsortium, das ist ein Millionärsclub.
Ja.
Aber ohne Ende. Pingus, Pesus und
wie sie alle heißen.
Und sie sagte, du, die lassen den auch nicht gehen. Wenn der nicht irgendwann Nein sagt, dann bleibt der da, bis er ein bisschen in die Füße voran raustragen. Und dann kam er.
Und dann war klar, warum.
Das ist ein, im positiven Sinn ein Menschenfänger. Ich würde mal sagen, vielleicht 5, 6 Jahre älter als ich. Fröhliches Bäuchlein. So lustig lachende Augen, Turnschuhe, kommt rein, sieht uns, sagt Hallo, sieht meine Tochter, sagt, Mädchen, du siehst hungrig aus. Meine Tochter lächelt verlegen und sagt, warte mal kurz, geht weg, marschiert in die Küche, holt den guten Schinken raus, den guten Käse, Schneidemaschine, ne, kommt wieder mit so einem World-Class-Teller.
Schinken,
und sagt, das ist der Käse, hier ein bisschen frisches Brot und ein bisschen Schinken. Und meine Tochter strahlt ihn an, ist ganz glücklich. Er nickt. Dreht sich um und sagt, jetzt können wir reden.
Sehr geil. Okay. Ja, gut, danke. Und hätte er mich so gehabt. Also wirklich schon mal von vornherein.
Und das Weingut ist total, das ist eigentlich so rudimentär. Da ist überhaupt nichts Besonderes dran. Das ist 87 eingeweiht. Das ist also ein Neubau sozusagen. Das Weingut ist seit 700 Jahren am Start. Ob es immer diese Familie war, weiß ich nicht. 700 Jahre.
Ist schon ein Stück, wa?
Und dann haben wir den Keller besichtigt, den sie aufgegeben haben. Der stammt aus dem 14. Jahrhundert. Und darüber lest ihr dann alles, weil es auch ein paar schöne Fotos gibt. Leider haben sie mir ja zwischendurch Handy geklaut. Ein paar Fotos sind dann weg gewesen. Aber ein paar hat auch meine Tochter gemacht und andere haben wir noch vom Weingut bekommen. Und dann weißt du auch, warum die sich so ein einfaches Weingut gebaut haben, weil die kamen aus 1370 mit der Hand 12 Meter unter der Erde irgendwie so ein komisches Ding da reingegraben und haben sich jetzt Hightech gebaut, was die halt unter Hightech verstanden haben. Und die sind so bodenständig. Und die Leute gehen, glaube ich, für diesen Mann die extra Meile. Und deswegen sind auch die Trauben, die haben 250.000 Flaschen, kaufen die Hälfte zu und sortieren oben auf dem Parkplatz, also haben sie ein Zelt und dann wird das runtergeschubst und das Ding ist dann unterirdisch sozusagen, der Rest ist in die Erde gegraben und vermischen direkt vorne an ihre Trauben mit den Trauben des Zukaufs, weil die Trauben des Zukaufs aber verlässlich gut sind. Ja. Nicht wie anderswo, wo das geteilt wird. Es gibt eine Einzellage, das sind nur ihre eigenen Trauben, die werden komplett anders behandelt, aber die kostet auch 50 Euro, was anderes.
Ja.
Und dann machen sie einen Wein, 4 Tanks, also große Tanks,
groß,
oder 5. Ganz groß, ganz einfach, abbeeren, einmeischen, rein da, gern. Dann wird das abgepresst und auf Barriques verteilt, wobei ein Teil bleibt direkt drin und wird dann nach 2 Monaten, glaube ich, auf den Schalen dann als Joven direkt auf die Flasche gefüllt, 3 Monate gelagert und geht raus. Es ist immer der gleiche Wein. Der geht dann in die Fässer und dann wird nach 15 Monaten jedes Fass probiert. Man kriegt das ein X oder ein O sozusagen mit Kreide drauf.
Ja, schön.
Und X bleibt liegen, hat Potenzial, könnte die Crianza werden und O wird gefüllt als, könnte die Reserva werden und O wird gefüllt als Crianza.
So,
deswegen kostet die Reserva auch nur 10 Euro mehr als die Crianza. Also keine besonderen Hoffnung, einfach nur die 2,5 Jahre zusätzliche Lagerung plus dann noch Lagerung in der Flasche und so weiter. Alles ein Saft. Den Chauvin haben wir nicht bei Vipino, weil das so billig ist, dass da hast du keine Marge mehr drauf. Das funktioniert aber nicht. Das kostet nicht mal 10 Euro. Ja, das ist im Ribera, kriegst du sonst nur echt Schrott dafür. Sag ich jetzt mal so. Ich habe ein paar Sachen. Ich habe aber bei Weinfabrik da besucht. Und also total spektakuläre Leute. Und das Weingut heißt Bodegas Pascual.
Ja.
Enrique Pascual ist der Senior, oder ich weiß nicht, ob er Senior ist, oder auf jeden Fall der Mann, der es macht. Und Peñalosa heißt die Weinserie, das ist also ihre Basis. Und das ist nur die Crianza. Und das kostet nur 15 Euro.
Das ist gut.
Und das ist so rustikal. Sowas trinke ich gerne zu Hause, wenn ich auch mal wieder runterkommen will. Von den ganzen total entspannt. Und die Reserva, die dann 25 kostet, ist großartig.
Und das kannst du dir super abends auf der Couch reinzimmern.
Nein, das ist richtig. Die Reserva ist eben nicht der Festtagswein, sondern nur der Sonntagswein.
Ja.
Der Festtagswein ist dann die Einzellage 50. Da habe ich noch eine Flasche, haben sie mir geschenkt. Auch das gehört dazu sozusagen. Nimm mal mit. Die trinken wir dann immer bei einer anderen Gelegenheit.
Sehr gut.
Du bringst uns jetzt.
Jetzt muss ich erstmal nochmal hier Gläser spülen, weil
es weiß wird. Musst du mir vorher sagen, dass ich schon wieder ein Weißwein und Rot werde.
Das machen wir jetzt immer. Ich mach mal auf die schwarzen Gläser mit dem weißen Edding ab jetzt immer ein W oder ein R. Wir trinken einen Weißwein, um sozusagen bei dem Spaß zu bleiben. Wir trinken Patrick Bussy, Chablis Grand Cru Les Clos aus dem Jahr 2018, auch mit einem, jetzt sind zwei Stündchen belüftet, in der Karaffe. Zum Wohl.
Zum Wohl.
Ah, aber da kommst du jetzt nicht. Da wärst du jetzt drauf gekommen. Mhm. So. Weil wir ja das neue Jahr haben.
Das neue Jahr.
Weil das neue Jahr schon gestartet ist. Und weil wir mit diesem ganzen Weinkeller und sowas und wie sich alles jetzt ergeben hat, starte ich ja sozusagen ein neues Projekt.
Das du schon letztes Jahr vorbereitet
hast. Was ich schon letztes Jahr vorbereitet habe. Und was jetzt sozusagen dann, jetzt startet. Und daran wollte ich euch kurz teilhaben lassen. Obwohl das für die meisten von euch wahrscheinlich keinerlei tatsächlichen Belang haben wird.
Die Leute wollen wissen, was in deinem Leben vor sich geht.
Ach so. Das geht uns natürlich allen so.
Solange es mit Wein zu tun hat. Also über Nierensteine musst du vielleicht nicht erzählen, aber...
Jetzt ist das Alter, wo das doch losgeht mit Nieren und Blasensteinen und sowas. Da kommen wir vielleicht in einem Jahr zu, dass wir mal dann über unsere Krankheit...
Über Weinstein.
Also... Der Weinkeller ist sozusagen ausgebaut und hat jetzt auch sozusagen eine angenehme...
Hat einen Füllstand erreicht.
Hat einen Füllstand wie eine gute Flasche Wein erreicht, sozusagen. Und damit muss jetzt irgendwas passieren. Und was jetzt passiert ist, wir machen ein Projekt für die gehobene und Sterne-Gastronomie. Mhm. Ja? Also man kann ja mal grob sagen, wie ihr alle wisst, ist es sozusagen für alle schwierig, sich einen extrem guten Weinkeller irgendwo hinzupacken, weil das relativ viel, sagen wir es mal böse, totes Kapital ist. Ja? Also, es ist gebundenes Kapital. Und in einem Restaurant ist es ja so, also das, was, je besser das Restaurant ist, umso mehr Weinkeller muss es haben. Mhm. Gute Flaschen Wein. Ja? Mhm. Und damit bindest du sehr viel Kapital und trotzdem wird auch bei den sehr, sehr guten Restaurants 90% sind es schon, ne? 90% ist Weinbegleitung, Minimum 90%.
Ich hatte gehört, irgendwie 80% nehmen in Berlin die Weinbegleitung.
Ja, okay, gut.
Aber dann kommen nochmal 10% alkoholfrei drauf.
Also hast du nochmal 10% sozusagen aus dem Weinkeller.
Einer von 10 Gästen ordert eine Flasche Wein.
Aus dem Weinkeller raus. Und das ist dann schon, also da hast du sehr viel gebundenes Kapital und du bist mal schnell mit einem, sagen wir mal, mit einem mittelmäßigen Weinkeller mal schnell irgendwie im guten sechsstelligen Bereich. Und wo sich dieses Konzept immer mehr so ein bisschen ausgebreitet hat in meinem Kopf, war letztes Jahr, oder da war es nochmal viel klarer bei einer Probe, das war auch so eine extreme Probe, das war Cheval Blanc.
Ja.
Da waren die da und hatten dann die Weine vorgestellt, im Nobelhart war es. Genau, ja. Im Nobelhart. Echt schön, aber der Önologe, der da war, war es der Önologe? Ich glaube, ja. Hatte dann gesagt, ja, pipapo, und jetzt schön zu trinken, wäre ja jetzt gerade so 2012. Wo du denkst, bei einem Wein für, ich glaube 500, 600 Euro sind das auch? Oder so?
Das ist aber der Gastro-EK.
Ja, genau.
Also nee, das stimmt nicht. Ja, 2012 war glaube ich, das Jahr, in dem hatte mir ein Freund erzählt, Motor runter war auf 240, weil die mussten sich ja erden von diesem 650 auf 2,6. Dann sind sie wieder hoch. Also 12 war vielleicht günstig eingekauft, wollen wir nichts Falsches erzählen. Aber satt dreistellig.
Genau, satt dreistellig. Und dann musst du dir überlegen, dann musst du ein Restaurant, ja irgendwie, wenn jetzt 2012 schön zu trinken ist, dann müssen die, also jetzt sind wir bei 19, haben sie jetzt verkauft, dann brauchst du diese ganzen Jahre hin. Und wenn du nur von jedem 3 Flaschen ordern würdest, dann ist das echt viel Geld. Was dann sehr viele Jahre einfach mal nur dämlich rumliegt.
Ja, du hast jedes Jahr eine 40.000, 50.000 Euro Subskriptionsrechnung.
Genau.
Und du hast im Schnitt 10 ungenutzte Jahrgänge da rumliegen.
Genau. Sagen
wir mal so, weil 2012 sind jetzt 10 Jahre, das ist mal Glück. Ja. Wenn du so einen harscheren Jahrgang hast, dann liegt ja auch mal 15 Jahre.
Genau. Nun können wir natürlich nicht alles abbilden im Weinkeller, aber versuchen natürlich sozusagen ein bisschen mehr abzudecken. Also was wir machen ist, wir bieten sozusagen den Restaurants an, auf diesen Weinkeller, den es jetzt gibt, zuzugreifen.
Ja. Ja?
Den haben sie natürlich nicht, der liegt ja hier. So. Das heißt, sie müssen mit ihren Weinen schon mal grundsätzlich ein bisschen anders, oder mit ihrer Weinkarte ein bisschen anders umgehen, weil sie die ja anders präsentieren müssen. Aber das ist nur ein Wording, was du neu lernen musst. Ja? Also, dass du das mit deinen Gästen anders kommunizierst. Dann hast du,
dass du sagst...
Es gibt so zwei Möglichkeiten. Ja? Also, du musst es ein bisschen in der Karte anders positionieren und also du kannst es nicht zwischen deine normalen Weine packen, die du da ab und schnell rausholst, sondern sagen wir mal, du würdest das vielleicht Schatzkammerweine nennen oder sowas. Ja? Ja. Also mit einem anderen Wording. Und kannst dem, also es gibt dann zwei Möglichkeiten, wie man an diese Weine kommen würde. Ja? Das eine ist, du hast einen Gast, wir gehen ins Restaurant beide und wissen schon vorher, weil wir uns dafür interessieren, gucken auf die Weinkarte. Die guten Restaurants haben ihre Weinkarte ja online. Und wir würden uns aussuchen, ey, cool, dann hätten wir zum Essen gern was aus der Schatzkammerkarte. Mhm. Ja? Und das hätten wir gern da. Das wäre natürlich der easyste und einfachste Weg. Ja? Das heißt, wird es
am Nachmittag gebracht, bevor die Gäste kommen.
Genau, wird es am Nachmittag gebracht oder sogar schon 2 Tage vorher, wenn, dann, wenn wir uns den Tisch bestellen, 2 Wochen vorher und dass du den Wein schon mit aussuchen. Wunderbar, easy, kommt der Wein dahin und sowas. Ja? Und alles gut. Das ist die eine Variante. Das ist aber die Variante, die wahrscheinlich nicht so häufig vorkommen wird. Das muss man natürlich im Ablauf sozusagen mal sehen. Die andere Variante wäre, und das ist sozusagen die interessantere, wir gehen essen, wieder wir beide, und haben Bock auf einen sehr guten Wein.
Ja.
Ja? Auf irgendwas, was das Restaurant halt nicht da hat, also nicht regulär da hat. Das sind immer Weine des Restaurants, das muss man auch sagen. Also das Restaurant muss nirgendwo angeben, woher es die Weine hat, das wollen wir nicht, ja? Sondern es sind sozusagen ihre Weine, die sie verkaufen. Also sie müssen nicht mit uns irgendwie werben, es muss nirgendwo stehen. Ja? Aber sie können ihre Weinkarte halt liebevoll pimpen. Ja, kann man so sagen, ne? Das ist schon so. Ja?
Ja.
Können halt mehr darstellen. Also wir gehen ins Restaurant und setzen uns hin. Es geht also in dem Fall sozusagen nur bei gehobener Gastronomie oder bei Nerds.
Ja,
ja. Okay. So. Also wir setzen uns hin, der Kellner oder Sommelier bespricht mit uns das Essen und wir sagen, wir hätten gern zum Hauptgang, hätten wir gern eine Flasche
Romani Conti.
Romani Conti. Vielleicht, aber eine Flasche guten Burgund irgendwie aus dem Dings. Und würden das gern zum Hauptgang. Ja? Das haben wir quasi vor dem ersten Amuse-Gel haben wir das schon bestellt. Und wir garantieren dann, der Som bestellt dann die Flasche bei uns online. Mhm. Ja? Und wir garantieren, dass wir innerhalb von 40 Minuten im Berliner S-Bahn-Ring die Flasche in der richtigen Temperatur von hier an den Platz des Gastes bringen. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, tatsächlich was, also wir haben mit mehreren geredet, also schon eine ganze Menge, das trifft den Nerv der Zeit tatsächlich. Mhm. Ja, also weil du hast ganz viel Kapital, was du nicht mehr binden musst, hast aber weiterhin Zugriff auf eine extrem schöne Bibliothek an Weinen. Mhm. Ja? Und dazu muss man ja sagen, dass auch das ja wirklich ein großes Problem ist. Das wissen wir selbst. Viele Sachen bekommst du ja auch gar nicht mehr, wenn du nicht andere Mengen kaufst von irgendwas anderem. Ja? Der Zugriff auf Weine, bestimmte Zuteile bekommst du nicht, du bekommst kleine Sachen nicht irgendwie. Dann muss man ja auch dann nochmal anders mitgucken und einkaufen und sowas. Ja? Und dann, ich meine, wenn dein Zom zu dir kommt als Restaurantbetreiber und sagt, ich hätte gern irgendwie mir mal für die nächste Zeit 7 alte Flaschen Dom hingelegt, weil die vielleicht mal jemand irgendwann trinkt.
Funktioniert nicht.
Funktioniert nicht. Also ist es für die Restaurants einfach eine schöne Variante, kapitalfrei auf eine große Anzahl von Weinen zuzugreifen und die dann mit ihren Gästen zu genießen. Also ich glaube, dass wir da wirklich sehr einen Nerv der Zeit treffen. Also
ich drücke euch die Daumen, auf jeden Fall.
Du, und wenn nicht,
gibt es genug zu trinken.
Für die nächsten 100 Jahre.
Ja, das stimmt. Also, wenn sich jemand gefragt hat, wie wir den einen oder anderen Wein in letzter Zeit hier reinbekommen, auch teilweise Weine, die extrem schwer zu kriegen sind. Genau, das ist Einkaufsmacht bündeln. Dann kriegt man auch mal. Das ist so unfair eigentlich. Ne?
Das ist also total unfair.
Das ist unfair. Also ich meine, völlig. Es ist jetzt ein bisschen so. Ich sitze hier so, trinke gerade mal, das ist unfair. Und trinkt dabei Celos, Medizin, die kein Mensch kriegt, außer er trinkt, er kauft so und so viel andere Flaschen. Und
ja, oder auch, dass du überhaupt, also bleiben wir bei dem Burgund-Thema, dass du überhaupt sozusagen im Burgund, nur noch, also große Händler, die sozusagen ihre Zuteilungslisten erstmal per se komplett runterstrichen haben. Also früher haben sie, einen relativ großen Kundenkreis ihre Vorbestellung verschickt, ja, sozusagen, und dann guckt,
ja, wer was bestellt,
wer was bestellt
und guckt, genau. Und
das haben sie nicht. Das haben sie jetzt mal im letzten Jahr, haben sie mal diese E-Mail-Liste komplett weggekürzt auf die Leute, denen sie es so oder so nur noch geben wollen. Also sie haben runterselektiert auf eine Minimumanzahl von Leuten, denen sie überhaupt noch was geben wollen. Die anderen sind erstmal per se rausgeflogen. Ja? Ja. Damit waren sie schon mal zwei Drittel los. Und von denen kriegst du immer noch nicht. Da heißt es ja noch lange nicht, dass du dann von einem guten Burgunder-Winzer dann auf einmal 12 Flaschen kriegst von irgendwas, sondern nee, da kriegst du immer noch 3 oder 4, wenn du Glück hast. Aber du hast überhaupt die Chance, irgendwas zu bekommen.
Ja.
Alle anderen sind schon geil. Also es ist extrem unfair. Schon.
Es ist alles ein bisschen schräg geworden.
Ja, total. Aber ich meine, da kannst du jetzt gar nichts, du kannst gar nichts dagegen machen. Nee, ja, aber also jetzt. Nee,
du kannst nichts dagegen machen.
Genau.
Das stimmt. Du kannst nichts dagegen machen. Du kannst dir nur überlegen, ob du eventuell woanders hingehst, sozusagen. Aber ja, das ist das Problem in der. Es gibt ein gewisses Level an Gastronomie, da kommst du um gewissen Namen nicht rum. Fertig aus. Ganz einfach. Das ist ja gerade in Berlin nicht so. Es gibt in Berlin gerade 2 oder 3 Läden, die es sich nicht leisten können, zum Beispiel Bordeaux auf der Karte zu haben.
Ja.
Die allermeisten haben gar kein Bordeaux auf der Karte, weil die sagen, das ist alles viel zu teuer. Oder Burgund beispielsweise. Die gehen dann halt irgendwie ins südliche Burgund und nehmen dann irgendwelche Naturwein lustig, bla bla. Ob das jetzt immer gut ist.
Aber weil sie es gar nicht bekommen.
Diese ganze brutal lokal und regional und Pipapo-Geschichte, die haben natürlich jede Ausrede, die ganz teuren Weine zu verbannen. Aber natürlich verdienst du eigentlich als Gastronom mit den ganz teuren Weinen auch ganz viel Geld.
Das muss man schon auch so sagen, ja. Und ich meine, es gibt genug, und da ist Berlin halt auch ein gutes, heißes Pflaster für. Und Berlin hat sich auch da wirklich nochmal bei allem drum und dran gewandelt. Ja? Also es ist einfach in der Stadt, es ist nicht wenig Geld im oberen Segment.
Das kann ich immer nicht beurteilen, weil die Städte, aus denen ich komme, denen war
das Geld noch viel schlimmer.
Das Geld viel mehr Geld.
Also, aber Berlin hat sich da gewandelt. Das tatsächlich, ja, also man hätte jetzt vor 10 Jahren arm und sexy, ist jetzt tatsächlich nicht mehr so richtig wahr.
Aber ich bin halt aufgewachsen mit der Maxime, ich komme aus Hamburg und ich bin aufgewachsen mit der Maxime. Berlin und Hamburg haben eine Sache gemeinsam und eine Sache unterscheidet sich ganz stark. Was sie gemeinsam haben, ist das gleiche Bruttoinlandsprodukt.
Ja.
Was sich unterscheidet, ist, in Berlin sind doppelt so viele Leute. Dann musst du nicht mehr fragen, wo das Geld ist.
Ja, das stimmt. Also,
ja, und ich weiß nicht, wie sich das Bruttoinlandsprodukt jetzt entwickelt hat in Berlin, keine Ahnung. Nee, es ist ein super spannendes Thema. Ich wünsche euch super viel Erfolg. Ja. Das wird spannend.
Das wird irgendwie, du bist ja sozusagen live dabei.
Ich bin live dabei.
Weil Felix ist ja auch der Einzige, der sozusagen unten im Keller noch seinen eigenen Raum hat.
Stimmt. Ich sehe dann immer, wie die Füllstände sind. Mein Fach ist aber abgeschlossen. Meine Lieblingsweine darf keiner verkaufen.
Ja, ist abgeschlossen.
Sind nicht im System.
Genau, abgeschlossen und sicher. Sehr schön. Gut. Jetzt Wein.
Ich merke gerade, ich habe ja vor einer halben Stunde oder vor einer Stunde einen Weißwein für einen Rotwein gehalten und jetzt bin ich schon wieder gerade so. Also, das ist kein Rotwein, das ist ein Weißwein, aber ich bin gerade so völlig lost und ich merke offensichtlich, ist heute ein Tag, an dem ich nicht gut im Verkosten bin. Ich habe eine gewisse Süße festgestellt, die mich ein bisschen einschränkt, wo es herkommen könnte.
Ja.
Außerdem habe ich den Eindruck, dass es etwas reifer ist. Ich glaube, dass wir ein paar reife Aromen haben und dass das so ein Schmelz hat, der sich so ein bisschen um die Säure wickelt, bei dem ich denke, das ist jetzt auch schon ein paar Tage alt. Machen wir Butter bei die Fische, mehr als 5 Jahre alt. Mehr als 5 Jahre, ein bisschen süß, ein bisschen deutsch dadurch. Ich kriege nicht so richtig den Schritt zum Riesling. Den kriege ich nicht so richtig aromatisch. Und dann denke ich wieder, oh, dann bin ich ganz woanders. Dann bin ich wahrscheinlich völlig falsch. Ich gucke jetzt gerade bewusst dem Sascha nicht ins Gesicht, sondern hier auf meinen Glasdeckel, weil ich mich nicht beeinflussen will. Nee, ich merke tatsächlich, dass ich heute, glaube ich, nicht verkosten kann. Also ich bleibe bei der Süße, ich bleibe bei der Reife und ich bleibe bei Weiß. Gut, das hatten wir aber auch schon geklärt, dass es Weiß ist. Ich habe einen gewissen Schmelz. Das ist mehr so ein Shannon-Schmelz als ein alter Riesling-Schmelz. Mhm. Ich habe überhaupt nichts, was mich an Riesling erinnert. Und ich bin jetzt so in meinen eigenen Gedankengängen gefangen, dass was so süß schmeckt, eigentlich meistens aus Deutschland stammt. Ja, aromatisch ist das indifferent. Also wüsstest du jetzt eine Frucht zu benennen?
Nee.
Also es hat was Fruchtiges.
Das hat es total, ja. Aber es stimmt, es hat schon, Felix recht, es ist nicht süß, also wenn man jetzt mal klar ist,
es ist kein Süßwein.
Ein trockener Wein.
Ja, aber es ist eine süße Frucht. Aber
es ist eine süße Frucht, genau, das stimmt schon. Sehr auskleidend, es ist ein bisschen opulent, das und muss man auch
das
sagen.
Dass es 0 Gramm Zucker sind, glaube ich auch nicht. Das hat diese minimal dienende Restsüße, die du mehr in Nordeuropa findest als in Südeuropa. Das war, was ich meine.
Ja. Das kann sein. Ich finde ihn auch opulent.
Opulent ist ganz gut, ja.
Ein bisschen buttrig sogar.
Mhm. Ja. Aber das hat sonst nichts von Chardonnay. Aber dann ist es Chardonnay.
Ist Chardonnay. Also,
ja, ein bisschen buttrig stimmt, aber ich habe nämlich immer dann als nächstes gedacht, was würde der Sascha mir einschenken? Aber für Chardonnay anders. Wenn Sascha mir Chardonnay einschenkt, ist er meistens so gut, dass er auch ein bisschen tänzelt. So, sagen wir es mal so.
Ich hätte tatsächlich, also es ist ein Chablis Grand Cru.
Grand Cru ist ja meistens mit Holz.
Grand Cru ist meistens mit Holz, auch im Chablis, das stimmt. Aber ich hätte ihn auch nicht ganz so buttrig erwartet, ehrlicherweise. Ja? Also dieses etwas opulent, ich habe es aber vorhin tatsächlich nochmal gelesen und das ist schon so, es scheint...
Wo kommt die Süße? Hat der Alkohol?
Ich hole die Flaschen.
Mach mal, ja.
13 hat er nur.
Das gelogen. Nee, wir haben ja gerade festgestellt, dass es mittlerweile auch im Burgund, haben wir da neulich drüber gesprochen? Das ist im Burgund immer häufiger. Nee, Olli hatte mir ja neulich einen Burgund mit Restsüße eingeschränkt. Ein Viriclissé, wo die Appellation sogar sagt, 4 Gramm Restsüße, 5 Gramm ist gar kein Problem. Also die nähern sich dem gerade an. Das ist ja überall das Problem mit dem Klimawandel.
Ja, das stimmt schon. Also wir haben hier Chablis Grand Cru Le Clos von Patrick Poussy.
Ja, Mensch.
Ich finde ihn, nicht schlecht, aber ich finde ihn auch nicht herausragend.
Also muss wenn man du mir jetzt sagst, dass das irgendwie der heiße Scheiß ist, der 70 Euro kostet, bin ich traurig, weil das schmecke ich da nicht weg.
Also wir sind ja bei Chablis Grand Cru sind wir natürlich über 70 Euro.
Ja, ich glaube, es gibt auch noch welche, die unter 70 sind.
Aber nicht mehr viele. Aber also ist noch nicht über, noch ist es zweistellig.
Ja, es ist zweistellig. Ja. Na, okay. Also dann... Es kommen wieder ganz viele Hörer und sagen, es ist zu jung. Also wir haben schon
18.
Öfter junge, genau, es ist 18. Wir sind ja mittlerweile auch schon alle so alt. Ihr auch, liebe Hörer. Wir sind jetzt in 23. Das ist jetzt auch schon 5 Jahre her. Das ist kein Jungwein mehr. Der hat jetzt auch 3 Jahre irgendwie auf der Flasche gelegen.
Ja, das muss man schon so sagen. Ich bin auch nicht ganz. Also das ist...
Je öfter ich diesem Jahrgang begegne, desto mehr denke ich. Ich bin so froh, wenn diese 18er irgendwie verschwinden.
Also das ist kein schlechter Wein. Ja, das muss man mal so sagen. Ja, das ist ein guter Wein, aber also sagen wir mal, da war der Pichler in Weiß und der AER Welten besser.
Ja.
Muss man mal so sagen. Ja, also das ist schon so.
Aber es war natürlich, ich wünsche uns ein ganz schönes Blindflugjahr. 6. Blindflugjahr. Wir haben zwar noch keinen 5. Geburtstag, aber es wird das 6. Blindflugjahr.
Krass. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.